So, hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Spezialausgabe mal wieder vom Commander Kompass. Bei uns geht's heute um Skill, Get Good Scrub, und wir haben auch ganz konkrete Tipps für euch, wenn ihr Lust habt, ein bisschen besser in Magic zu werden, die am Ende der Folge kommen. Ich bin hier mit meinem wundervollen Co-Host Frederik Haas. Hi Freddy.
Servus, und passend zur Skill-Diskussion haben wir uns unsere eigene Sonne geholt. Solaris.
Genau, wir haben den absoluten Top-Streamer im deutschsprachigen Raum, die Creme de la Creme der Magic-Celebrities am Start. Kai, hi Solaris, grüß dich.
Ja, moin, schön, dass ich hier sein kann. Jetzt bin ich leider ein bisschen rot geworden. Ich weiß nicht so richtig, wie ich darauf reagieren soll, aber schön, dass ich hier sein darf.
Naja, weißt du, wenn wir schon mal über Skill reden, dann müssen wir uns natürlich auch Leute holen, die Skill haben. Und das ist, wir sind ja nur Commander-Spieler, wir sind ja quasi die Casuals.
Ich kann Decks bauen, aber piloten. Scherz.
Wir haben aber auch nicht nur dich hier, um über Skill und wie man ein bisschen sich ja mit kleinen Tricks zu einem etwas besseren Magic-Spieler oder einer etwas besseren Magic-Spielerin werden kann. Nicht nur, um darüber zu reden, sondern auch, weil wir gemeinsam, heute oder gestern, je nachdem, wann wir diese Folge releasen werden, eine Preview-Karte bekommen haben von Wizards.
Yes. Yeah. Ja, schon ziemlich geil, ey.
Ja, auf jeden Fall.
Meine erste, eure erste auch, nehme ich an. Ne? Also ich glaube, wir hatten noch nie das Vergnügen. Es ist schon auf jeden Fall irgendwas echt Besonderes. Und es fühlt sich da schon ein bisschen gewertschätzt. Und es ist auch eine ziemlich coole Karte, muss ich sagen. Also
wir können die ja mal jetzt schon mal hier vermutlich, zu dem Zeitpunkt, wo der Podcast rauskommt, ist die Karte auch schon bereits öffentlich. Das heißt, wir können hier auch offen drüber reden. Wer von euch möchte denn die Ehre haben?
Ich drängel mich, glaube ich, mal vor in den Fall. Und zack, das ist eine Karte, die manchen schon bekannt ist, denn es ist ein Old Border Reprint von Hall of Heliod's Generosity. Ein legendäres Land mit Tap, füge ein Farblos hinzu, oder 1 und Weiß, Tap, put target enchantment card from your graveyard on top of your library. Also quasi ein mehr oder weniger Tutor aus dem Friedhof.
Wenn man so will, ja. Und vor allem im Sexy Old Border haben wir die bekommen. Also, beziehungsweise werdet ihr sie bekommen, wenn ihr sie aus dem Booster zieht, wenn ihr Glück habt und dann vielleicht an uns denkt.
Genau, wir haben die ja nur als digitale Kopie gekriegt. Also, ja, so eine Paper-Copy wäre echt noch schön als Preview-Karte.
Das wäre halt echt nice. Wie findest du eigentlich die Old Border-Karten, Kai, generell?
Ich muss sagen, ich finde die schöner tatsächlich als die neuen. Also ich bin ein Riesenfan von Old Bordered Karten. Auch das Farbspektrum der Old Bordered Karten finde ich irgendwie tatsächlich cooler als das der neuen Karten. Und das hat so noch ein ganz anderes Gefühl, wenn man Old Bordered Karten in der Hand hat, finde ich. Also das ist so ein bisschen super nostalgisch einfach. Und das ist irgendwie so, das ist Magic so im Ursprung, so wie es war. Und dann, als es noch nicht so, ich finde es gar nicht schlecht, dass es jetzt salonfähig ist oder so langsam salonfähig wird, dass viele Leute Magic spielen, aber zu dem Zeitpunkt, als sozusagen die Karten so aussahen, war das noch so ein Nischen, so ein Nerd-Ding, und es war noch sowas Kleineres, irgendwas Süßes.
Ja, es
und
das ist einfach aus einer Zeit, wo die Welt noch einfacher war. So, man, das ist so die Zeit, für mich zumindest, ich assoziiere mit Old Border auch einfach sehr stark mit diesem Gefühl, man geht, in meinem Fall als kleiner Junge, zum Game Store. Und Magic als Spiel ist noch so eine total neue Welt, die man entdecken kann. Und man kennt extrem viele Karten noch nicht und sieht in jedem Spiel, das man spielt, eigentlich eine neue Karte oder erkennt eine neue Regelinteraktion. Also da sind wir auch wieder ein bisschen beim Thema der heutigen Folge. Also diese Lernkurve ist so ein bisschen noch was Spürbares und diese Entdeckungskurve von Magic, von der strategischen Tiefe und so weiter.
Ja, auf jeden Fall. Das hat noch so ein bisschen den Zauber. Ja, das ist echt so. Aber die Karte ist echt ganz cool. Ich finde, ich bin gespannt auf jeden Fall, was noch beim roten und bei dem grünen Part des Cycles auftreten werden. Denn wir können ja quasi sagen, unsere Preview-Card, die Hall of Heliod's Generosity, gehört ja schon irgendwie so ein bisschen zu Volvard's Stronghold und Academy Ruins. Also zumindest sehr ähnlich Legendary Lands, die einen sehr ähnlichen Effekt haben. Gleiche Activated Ability, nur eine andere Farbe. Und jetzt müsste man nur noch ein Zuhause für die Karte finden, wo man das richtig gut nutzen kann, dass man Enchantments aus dem Graveyard wieder on top of the library legen kann.
Ja, Freddy, du bist doch der Brewer. Was fällt dir da ein?
Also in Commander ist es natürlich schon ein bisschen etabliert für die ein oder anderen Decks, zum Beispiel Sagas sind beliebt oder in Enchantress-Decks, die Keypieces haben. Und vor allem, weil du gesagt hast, ich bin der Deckbauer, es ist auch ein bisschen was, was in die Richtung von einem anderen Skill, den wir später anschneiden werden. Und zwar, man kann das auch ein bisschen als Deck-Brewing-Challenge sehen. Und vor allem, wie konstruiere ich mein Deck, dass die Karte gut ist? Weil das kann es eben schon wert sein. Denn um es mal effektiv zu sagen, Karten aus dem Friedhof zu holen oder die Selektion zu haben, kann in vielen Wegen ein Tutor gleich sein.
Ja, also ich meine, das ist immer gut, nicht wahr? Also wenn du was hast, was Repeatable Recursion ist, ist halt eigentlich nie schlecht, selbst wenn es ein bisschen nischig ist und auf Enchantments geht. Und die Kosten sind halt auch super niedrig. Es ist auf einem Land, das heißt, du musst nicht ein großes anfängliches Investment machen und es macht dir halt auch einfach Mana für die ganze Zeit, wenn du es gerade nicht brauchst.
Schade nur, dass in Modern Enchantments gleich Bogles sind und da sind sie nicht so.
Da weiß ich zum Glück nicht genug davon, als dass mich das interessieren würde. Nein, ich hab kein Problem mit Modern. Einige meiner besten Freunde sind Modern-Spieler. Der Freddy zum Beispiel. Würdet ihr sagen, dass Hall of Heliod's Generosity eine skillintensive Karte ist? Also sowas zum Beispiel Timing, wann nutzt man die, ab wie viel Enchantments im Deck baut man die rein, solche Fragen. Ich würde sagen, tendenziell ist sie vielleicht dann doch eher eine komplexere Karte als einfach nur 5-5 Hexproof, 4 Mana, hau jemanden auf die Nase Karte.
Ja, finde ich auf jeden Fall. Also gerade das Timing, das du angesprochen hast, ist bei solchen Karten immer super relevant, denn man kann damit irgendwelche Shenanigans machen in seiner eigenen Upkeep, um den Draw-Step zu manipulieren. Normalerweise würde man ja sagen, okay, eine Karte lege ich oben auf meine Library, dann ziehe ich sie nächste Runde. Aber ich kann natürlich so Dinge machen, wie das vor meinem Draw-Step zu tun, damit ich mir irgendwie die Karte, die ich nachziehen möchte, auch in diesem Zug direkt benutzen kann. Also alles an der Karte ist, würde ich sagen, hat schon eine gewisse Komplexität. Nicht zuletzt auch, dass es ein Legendary Land ist. Ich meine, das ist eine Sache, auf die man achten muss. Legendary Lands darf man auch nur einmal im Spiel haben, ansonsten hat man ein Problem. Also, da fängt schon der kleine Teil der Komplexität an, aber natürlich der Hauptanteil, der Löwenanteil liegt in der Activated Ability und da ist dann halt auch gerade die Wahl, also das benötigt halt viele Skills, zum Beispiel auch das Deck Brewing, was gerade schon angesprochen wurde, denn ist die Karte vielleicht besser mit viel Self-Mill? Also wenn ich meinen Graveyard ganz schnell voll mache mit ganz vielen Enchantments, wo ich dann eine größere Tutor-Auswahl habe, will ich das machen? Und eben das Timing. Also ich glaube schon, dass das eine komplexe Karte ist, die viele Skillsets von Magic an sich benötigt.
Du hast auch gerade Timing angesprochen und da möchte ich auch gleich mal an einer der ersten Dinge gehen. Eine Karte kann sowohl eine Deckbau-Challenge darstellen, aber auch im Spiel eine Challenge darstellen. Denn was auch noch Hall of Heliod's Generosity als Mana-Sink macht, ist, dass es dir danach leichter fällt als Spieler oder Spielerin, Mana offen zu halten für Interaktion. Denn dein Worst-Case-Szenario, wenn du mit nichts interagieren musst, ist, dass du immer noch mit Hall of Heliod's Generosity deine Auswahl treffen kannst im Endeffekt.
Genau, also das sind auch Sachen, auf die wir später nochmal zurückkommen, wenn wir darüber reden, wie Magic halt immer auch auf einer bestimmten Ebene komplett gedacht werden kann als Spiel, das um Mana-Ressourcen oder um Card-Advantage-Ressourcen geht. Ich würde sagen, wir gehen mal über zum Hauptsegment unserer heutigen Folge, zu der Diskussion von Skill und fangen mal einfach an, indem wir definieren, was wir überhaupt heute meinen mit Skill. Also wir haben uns überlegt, dass wir heute nicht so sehr über Fragen von Deckbau oder derartigen Dingen, die außerhalb von einem konkreten Magic-Spiel passieren, reden werden, sondern wir reden über alles, was innerhalb von einem Magic-Spiel passiert. Und wir definieren Skill jetzt mal so, dass es gibt immer Varianz und es gibt immer Glück. Es kann immer sein, dass man einfach nicht die richtigen Top-Decks hat, dass man einfach irgendwie Pech hat und das beeinflusst, ob man Spiele gewinnt oder nicht. Und im Laufe der Zeit aber, also wenn man jetzt zum Beispiel 100 Spiele spielt, gleicht sich dieses Glück eben ein bisschen aus. Ne? Das ist ganz normale Statistik. Kai, du hast ja auch Mathe studiert, du kannst das bestätigen. Mit der Zeit fällt dieser Glücks, diese Varianz so ein bisschen weg. Und was dann übrig bleibt, an Faktoren, die die Winrate beeinflussen, also die eben dazu führen, dass du over time mehr oder weniger Spiele gewinnst, insbesondere wenn du jetzt in 1 gegen 1 Formaten unterwegs bist, alles das ist quasi die Summe all dieser Fähigkeiten und Eigenschaften, die du als Spieler hast oder als Spielerin hast, ist das, was wir als Playskill bezeichnen. Oder kann man das so sagen? Was würdet ihr dazu ergänzen?
Sehr gute Definition. Ja, ja, auf jeden Fall.
Ich glaube, LSV war das damals, der gesagt hat, Magic ist 25% Glück, 25% Deckbau, 50% Spielskill.
Ich dachte, das wäre Fort Minor gewesen, die das gesagt haben.
Ich glaube auch.
Keine Ahnung. Irgendwer hat es gesagt.
Nee, ich meinte wegen diesem Song, weil es Ding ist ja auch so.
Ach so.
Aber Skill hat auch viele verschiedene Aspekte. Also es ist nicht nur eine einzelne. Man kann nicht nur sagen, Skill ist nur Karten- oder Regelkenntnis. Es ist auch Skill, aber es gibt auch noch ganz unterschiedliche Sachen.
Also Karten und Regelverständnis sind natürlich, genau wie du gesagt hast, schon so mit das Wichtigste. Denn also man interagiert nun mal mit Karten und man sollte schon und man interagiert mit Regeln und die sollte man natürlich komplett verstanden haben. Aber es gibt so viele Sachen, die man beachten muss. Also wann entscheide ich mich, welche Karte zu spielen, zu welchem Zeitpunkt, also das Timing der Karten, dann aber auch noch etwas, was vor dem Spiel passiert, Deck Selection, wie das schon angesprochen wurde, also kann ich einen Meta lesen, kann ich irgendwie wissen, okay, welches Deck ist jetzt in der gegebenen Meta, okay, 80% der Leute spielen Mono-Rot, dann spiele ich doch ein Deck, was viel Life-Gain hat und viele Kreaturen zerstört oder sowas. Es gibt dann irgendwie die Frage, richtige Mulligan-Entscheidungen sind super, super wichtig.
Oh ja. Mhm.
Viele, viele Menschen, ja, ich habe zwar nur ein Land, aber wenn ich noch drei Länder ziehe, dann kann ich schon alle meine Karten casten. Ja, ja, das funktioniert in der Regel nicht, ne? Mulligan-Entscheidung. Dann, wie spielt der Gegner? Kann ich den Gegner lesen? Okay, der spielt jetzt irgendwie komisch, der removed meine Kreatur nicht. Warum nicht? Der behält sich die ganze Zeit Mana offen. Hat er noch einen Counterspell auf der Hand? Also, wie sequence ich richtig?
Ja. Ja,
also, wann spiele ich meinen Removal-Spell? Muss ich mir vielleicht das Doomblade noch aufbewahren, weil ich weiß, der Gegner hat noch einen Baneslayer-Angel? Mhm. Oder kann ich das auf seinen 2-2-Dork spielen, weil ich gerade schon so aggressiv bin, dass selbst der Baneslayer-Angel nicht mehr reichen würde? Dann würde ich das Spiel schon gewinnen. Also, auch zu jedem Zeitpunkt des Spiels zu verstehen, kann ich jetzt gerade angreifen, kann ich jetzt gerade nicht angreifen, gewinne ich das Spiel, auch wenn er das noch hat. Also auch so ein bisschen so, würde ich sagen, in die Zukunft gucken können. Das Spiel schon für die Zukunft lesen. Also da gibt es so viele Dinge, die wichtig sind.
Du hast jetzt gerade schon 2, 3 extrem coole Sachen gesagt, die ich gleich mal aufgreifen will. Weil das eine zum Beispiel, ich habe ja diese kleine Liste geschrieben, diese Shownotes vor unserer Folge heute. Mulligan habe ich gar nicht erwähnt, aber ja, Mulligan ist auch im Commander was hoch Skill-intensives. Also wir müssen vielleicht mal so vorneweg sagen, alles, was wir jetzt sagen werden für Commander, ist so ein bisschen mit einem Asterisk versehen. Es ist nicht ganz so wichtig für das Format, da jetzt den Skill auszumaximieren, wie das ist, wenn man im One vs. One irgendwie auf Mythic kommen will, auf Arena zum Beispiel. Weil am Ende des Tages gleicht sich das so ein bisschen aus, dadurch, dass es ein Multiplayer-Ding ist und einzelne Fehler nicht so sehr ins Gewicht fallen, und dass auch einfach du mehr Spielraum hast bei den Ressourcen, die man im Laufe des Spiels bekommst. Weil die Spiele dauern länger, dadurch werden mehr Karten gezogen, du hast mehr Zeit, dich aufzubauen. Es passiert dir nicht so sehr, dass du, wenn du ein bisschen falschen Mulligan machst, dann im dritten Zug von einem Aggro-Deck überrannt werden kannst, was dir halt im Standard total passieren kann. Also die Stakes sind ein bisschen andere. Aber trotzdem spielt es auch da eine riesige Rolle. Und auch, was du gerade gesagt hast, Kenntnis der Meta, ist auch was über eigentlich alle unterschiedlichen Formate hinweg gilt. Das gilt im Draft, dass du eben die Limited Archetypes kennst. Das gilt eben in den Constructed-Formaten. Das gilt aber genauso auch im Commander, dass du halt zum Beispiel weißt, und das ist ein bisschen eben auch so eine Sache, wo ich glaube, das, was wir heute mit Skill bezeichnen oder mit Erfahrung, die man auch bezeichnen kann, so ein bisschen miteinander überlappt, dass du mit der Zeit halt weißt, okay, ich sitze jetzt hier in einem Deck gegenüber, das hat diese und jene Farben und diesen und jenen Commander. Ich kann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass eine bestimmte Anzahl oder bestimmte Karten in diesem Deck drin sein werden und ich mit denen rechnen muss, auch während dem Game, dass ich halt weiß, wenn jemand, also das Simple ist einfach, jemand spielt blau und hat 2 Inseln auf. Dann kann ich mir denken, gut, das könnte ein Counterspell sein. Aber das zu wissen ist ja bereits, diese Transferleistung zu machen, ist ja bereits was, wo ein bisschen Voraussetzung hat in Spielerfahrung und in Kenntnis des Games quasi.
Und das ist aber auch tatsächlich ein krasser Punkt, den du da gerade ansprichst, weil man muss das halt als sehr investeter Magic-Spieler erstmal wieder runterbrechen können. Die Dinge, die du jetzt gerade genannt hast, wie zum Beispiel, okay, also der Gegner spielt das und das, Deck hat zwei blaue Mana offen, also weiß ich, dass er Counterspell hat oder Counterspell haben könnte, ist etwas, was zum Beispiel bei mir sehr intuitiv ist. Aber dass das ein Skill ist, den man erstmal besitzen muss, dass man Kartenkenntnis hat, also dass man überhaupt weiß, welche Karten existieren und so weiter, das ist ja alles schon Skill. Das fängt also viel, viel früher an, als das, was wir sozusagen auf Autopilot schon wissen. Also das finde ich halt total spannend auch. Weil, ja, das ist, erstmal würde ich denken, es ist ja kein Skill, der hat zwei blaue Mana auf, jeder weiß, dass es Counterspell, Mana Leak, Mana Drain, was auch immer gibt. Aber nein, natürlich, klar, wenn du anfängst oder neu bist oder zum Beispiel noch nie gegen Blau gespielt hast, ist das etwas, was du auch erstmal lernen musst, wenn du von der Pika anfängst.
Und außerdem klar. Ist es auch noch so eine Sache, weil das geht halt in diese Kartenlesen-Situation rein. Auch wenn es ein Counterspell ist, muss ich es vielleicht rausziehen. Auch wenn ich in Commander bin oder sowas, muss ich nicht einfach reinspielen, damit ich noch eine Chance habe, weil jedes Mal, wenn ich was nicht spiele, weil ich Angst vor einem Counterspell habe, ist es eine gratis Counterspell für den Gegner quasi. man bekommt nichts on board, man führt nichts weiter fort und man gibt den Gegner quasi kostenlos Ressourcen dafür, dass man eigentlich zu sehr Angst hat. Und deswegen ist es oft so eine Sache, wo ich sag, gut, wenn es halt sein, dann make him have it. Aber ich will jetzt halt dann, ich muss jetzt halt nicht um alles rumspielen. Es ist auch mal fein, einfach in den Counterspell reinzuspielen.
Aber auch da ist zum Beispiel ein guter Punkt, das kann ja auch einfach ein Bait sein. Du kannst ja auch einfach sagen, okay, ich habe hier den Spell, der 4 Mana kostet, der mir das Spiel gewinnt. Und ich habe den Spell, der 3 Mana kostet, der schon gut ist. Also spiele ich doch den aus und hoffe, dass der gecountert wird, damit ich meinen 4-Mana-Spell resolven kann sozusagen. Also, dass man sagt, okay, ich spiele das trotzdem willentlich da rein, genau wie du gesagt hast. Nicht nur, um das einfach, damit der Gegner keine freien Ressourcen bekommt, sondern dass ich mir auch den Weg frei mache für meine mehr impactvolleren Spells zum Beispiel.
Und das Ganze geht ja dann nochmal ein Level höher, weil wenn du jetzt der Spieler oder die Spielerin bist mit dem Counterspell in der Hand, ist es ein Skill zu erkennen und das ist wirklich was viel Erfahrung auch, glaube ich, braucht, was da gerade kommt. Ist das der Bait? Will ich jetzt das countern oder sollte ich mir vielleicht doch lieber mein Counterspell noch aufheben, weil das möglicherweise einfach eine Kreatur ist, die ich für eine Weile lang Jump blocken kann, mit der ich dann auf eine andere Art und Weise klarkomme und ich kenne das Deck vom Gegner gut genug, dass ich die begründete Einschätzung habe, da könnte noch was viel krasseres kommen, was ich dann auf jeden Fall countern möchte.
Deswegen bin ich zum Beispiel auch großer Fan von Tybalt's Trickery in Commander, denn das ist ein Counterspell, der genau sagt, du darfst nicht irgendwas x-beliebiges countern, du musst wirklich, also Tybalt's Trickery für Leute, die es nicht kennen, man countert ein Spell damit, das ist ein roter Counterspell für 1 und ein Rot und der Gegner millt dann eine gewisse Anzahl an Karten und deckt die oberste Permanent auf, glaube ich. Oder bis er die oberste Permanent hat und darf diese dann reinbringen. Und die Sache ist, wenn ich irgendwas Mittelmäßiges counter, was gar nicht wichtig war in der Situation, und dann in was Richtiges rein will, die Gegner, dann ist es viel gefährlicher. Und deswegen mag ich so die Karte, weil da lernt man sich halt auch ein bisschen zurückzuhalten und wirklich zu denken, was ist wirklich gefährlich in dem Moment.
Ich habe gerade schon am Gesicht von Kai gesehen, dass er richtig schockiert war, dass man Tybalt's Trickery auch auf gegnerische Spells spielen kann und nicht nur einfach sie benutzt, um sich selber seinen Wincon ins Spiel zu bringen.
Ja, ich dachte, da steht drauf, counter your own spell. Also ist das nicht der Regeltext von Tybalt's Trickery? Weil in der Standard-Meta of Arena gibt's das tatsächlich anderweitig nicht. So.
Ja. Eine Sache, die wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, die aber auch ein sehr klassischer Kartenspiel-Skill generell ist, der natürlich auch in Magic passiert, ist das Bluffen. Das ist auch was eine komplett eigene Folge sein könnte, aber wir es jetzt trotzdem mal kurz ein bisschen hier erwähnen können, weil auch das ist was formatübergreifend natürlich immer noch eine Rolle spielt. Und wir können bei diesem Beispiel von vorhin bleiben. Du siehst, deine Gegnerin hat 2 blaue Mana auf. Und deswegen spielst du nicht dein Spell, weil du denkst, sie könnten den countern. Es kann aber sein, die haben gar kein Counterspell auf der Hand, sondern verarschen dich einfach und haben dich erfolgreich geblufft. Und dieses Representen von Karten ist eben auch ein wichtiger Skill, das zu machen, das zu lernen.
Oh ja, und das erfordert auch tatsächlich sehr, sehr viel Brain Memory. Denn wenn du versuchst, dem Gegner eine Idee von den Karten, die du hast, in seinen Kopf einzupflanzen. Was du durchaus machst, wenn du zum Beispiel dich unnötigerweise schockst oder so. Also es kann zum Beispiel sein, dass du gar keinen Spell hast für 2 Mana und du schockst aber dein Shockland rein für 2. Und dann sagst du dem Gegner damit, okay, er hat einen 2-Mana-Spell, vielleicht ist ein 2-Mana-Interaktions-Spell, dann musst du konsistenterweise immer so spielen, als hättest du ihn. Weil ansonsten fliegt der Bluff 2 Runden später auf. Das heißt, du musst dir auch im Kopf behalten, was du deinem Gegner vorgeblufft hast. Das ist aber, und Bluffen, genau wie du gesagt hast, super wichtiger Skill in Kartenspielen an sich, hat ganz, ganz, ganz viele Facetten in Magic. Ich muss sagen, ich bin einer der schlechtesten Bluffer aller Zeiten. Also ich kann das wirklich nicht. Ich muss mich immer da, ich muss wirklich lernen. Also ein großer Aspekt beim Bluffen ist in meinen Augen auch ein Free Attack. Und ich mache selten Free Attacks. Ganz simples Beispiel. Der Gegner hat einen 1-3er, eine 1-3-Kreatur. Ich habe eine 2-2-Kreatur, aber die 1-3-Kreatur ist zum Beispiel ein Looter oder sowas. Irgendwas, was später durchaus nochmal einen Effekt haben kann. Ich bin am Zug, ich könnte mein drittes Land legen und habe einen 3-3er. Das erste, was ich tun sollte, ist immer mit dem 2-2er in den 1-3er attacken. Denn entweder blockt er, okay, dann hat er meinen Bluff nicht angenommen, oder er blockt nicht, weil er seine Karte für sehr wertvoll erachtet und ich mache einfach 2 Schaden umsonst. Mhm. Denn ich lege dann nachher einen 3-3er nach und er kann mich nicht zurückangreifen. Das war also ein Free Attack, den ich immer nutzen sollte. Denn es besteht entweder die Chance, ich gehe halt plus minus 0 raus, oder ich mache 2 zusätzliche Damage. Aber dabei ertappe ich mich immer, Free Attacks zum Beispiel einfach total selten zu machen. Und Free Attacks sind etwas, was am Ende ist der Gegner auf 2 Leben und du denkst dir, boah, der hätte vielleicht da Runde 3 einfach nicht geblockt und ich hätte das Spiel gewonnen oder sowas. Also ein sehr wichtiger Aspekt auch tatsächlich.
Ja, und vor allem für sowas, also für die Bluffs, ist eine Karte wie eben die Hall of Helios Generosity super. Weil man sich eben das Mana für den Bluff oben halten kann, aber gleichzeitig auch dann immer noch die Ausweichmöglichkeit hat. Das war eben die Situation, die ich ganz am Anfang nochmal beschrieben habe.
Ich meine, was bei sowas auch eine Rolle spielt, ist, dass du eben durch sowas wie Hall of Helios Generosity auch Counterspells auf deiner Hand ein bisschen verbergen. Also du kannst es weniger offensichtlich machen, dass du dir Mana eigentlich für einen Counterspell offen lässt, wenn du ein Land oder irgendeine Karte mit einer aktivierten Fähigkeit hast und der Gegner möglicherweise dann denkt, naja gut, der lässt sich halt Mana offen, um am Ende seine Hall zu benutzen und dann eher vielleicht was ausspielt und nicht auf den Gedanken kommt, der lässt sich Mana offen, um mir was wegzucountern oder sowas in der Richtung. Ich habe noch eine Frage.
Auch das ist
sag gerne.
Das ist alles, finde ich, so ein Subaspekt von Reading den Opponent. Ne? Also was halte ich jetzt für wahrscheinlicher, was er machen möchte? Hat er wirklich was Sinnvolles im Grave, also ein Enchantment im Graveyard, was er sich wiederholen möchte? Weil ich glaube gar nicht, dass er das hat. Er represented das zwar, aber ich glaube gar nicht, dass er das hat. Und das sozusagen den Gegner lesen bei Magic hat auch so verschiedene, so viele Ebenen. Da wollte ich auch noch kurz eine Kleinigkeit sagen. Ich meine, jeder von euch kennt das wahrscheinlich. Der Gegner hat einen vollen Graveyard, sind 10 Karten im Graveyard, keine Handkarte, zieht und lookt instant in den Graveyard. Offensichtlich hat er Snapcaster gezogen, weil er nachgucken will, was er für eine Karte jetzt flashbacken kann mit Snapcaster. Dann ist es leicht, den Gegner zu lesen. So. Mhm. Aber bei solchen Sachen wie Helios Generosity oder Counterspell wird es dann halt super schwierig. Also ich finde, das ist so facettenreich einfach.
Total.
Das ist echt, echt cool.
Ja. Ich habe eine Frage an dich, Kai, zu deinem Beispiel vorhin mit diesem Angriff der 2-2er in den 1-3er. Ich merke bei mir selber manchmal, wenn ich Arena spiele, was selten genug vorkommt, dass ich mich selber frage, ist es jetzt besser, dass ich, also sagen wir mal, ich habe ein Deck und ich habe vielleicht noch ein paar Combi-Tricks in dem Deck. Das ist irgendein Limited-Format. Ich habe aber gerade zum Beispiel keinen Combi-Trick auf der Hand. Ich weiß, vielleicht kann ich aber noch einen ziehen. Ist es jetzt besser für mich, das Risiko einzugehen, jetzt schon anzugreifen, der Gegner blockt und stellt fest, ich habe keinen Combi-Trick? Und möglicherweise ziehe ich dann später noch einen nach. Oder wäre es sinnvoller, erst anzugreifen, wenn ich den Combi-Trick auch habe? So. Also das ist so ein bisschen was, wo ich selber auch mir immer nicht ganz sicher bin bei solchen Dingen.
Also du greifst immer an. Es ist immer richtig anzugreifen, denn du gibst dem Gegner damit nicht die Gewissheit, dass du keinen Combi-Trick hast. Du gibst dem Gegner die Gewissheit, dass du dich entschieden hast, in diesem Moment den Combat den Combat-Trick nicht zu spielen, sondern lieber den 3-3er. Mhm. Weil er sieht ja nach Combat, nutze ich meinen Mana aus und spiele den 3-3er. Was am Anfang des Spiels natürlich besser ist, den Board-State zu advancen. Das heißt, wenn der Gegner das sozusagen korrekt wahrnimmt, was du gespielt hast, dann kann er nicht ausschließen, dass du einen Combat-Trick hast. Von daher ist der Attack immer richtig. Musst du nicht warten, bis du einen Combat-Trick hast. Wenn du dann natürlich netterweise einen Top-Tag, noch besser, aber immer attacken. Immer attacken.
Ja.
Also nicht warten.
Und vor allem bei diesen Angriffen ist es auch ganz wichtig, weil es eben Teil vom Sequencing ist, dass man das alles vor der Main Phase 2 macht oder vor quasi in Anführungszeichen den optimalen Zeitpunkt. Denn Magic ist eben auch ein Spiel, wo viel Informationen versteckt sind oder das Offenlegen von Informationen kann unglaublich wichtig sein, denn mit den perfekten Informationen hat man immer die Möglichkeit, quasi die perfekten oder die besten Entscheidungen zu machen. Und allein aus einer guten Entscheidung kann so viel herausblühen, dass das alleine quasi Kartenqualität, Kartenequität übertrumpft in manchen Situationen.
Genau. Genau. Und jetzt, das, um dann bei dem einfachen Beispiel von gerade mit dem Attack zu bleiben, Sequencing, genau wie du gesagt hast. Also, wenn ich erst angreife, dann weiß ich nicht, ob der Gegner blockt, denn ich könnte einen Combat-Trick haben. Aber wenn ich erst mich in der Main-Phase 1 austappe, meinen 3-Mana-3-3er spiele, kein Mana mehr offen habe und dann mit dem 2-2er angreife, dann kann der Gegner einfach blocken. Also da ist eine ganz einfache Sequencing-Entscheidung. Ich entscheide mich, den 3-3er nach dem Combat zu legen und vielleicht mache ich 2 Damage oder nicht. Jetzt mal abgesehen von irgendwelchen Phyrexian-Mana-Karten oder sowas wie Gutshot oder so. Aber ansonsten hat er einen leichten Block dann an der Stelle.
Wir können ja noch mal ganz kurz definieren, einfach auch, weil ich mir vorstellen kann, dass viele Leute unseren Podcast hören und noch nie von Sequencing gehört haben, was wir damit genau meinen. Also Sequencing ist im Prinzip einfach alles, was irgendwie zu tun hat mit der Reihenfolge, in der man Game Actions macht in seinem eigenen Zug oder im gegnerischen Zug. Also das kann dann zum einen das Simple sein, man spielt Sachen erst nach der Kampfphase. Es kann aber auch sowas sein wie Baiten, wenn man möchte, oder wenn man dann komplexere Interaktionen auf dem Stack hat, also irgendwelche Combos, die man spielen möchte oder so, dass man sich, und da kommen wir wieder ein bisschen zurück auf das Regelverständnis, was wir jetzt gar nicht viel besprochen haben, dass man eben weiß, in welcher Reihenfolge man regeltechnisch was spielen muss, um zum Beispiel einen Copy-Spell nutzen zu können oder um einen Storm-Count ein bisschen besser aufbauen zu können. Also dass man auch durchaus so ein Bird's-Eye-View auf seinen eigenen Zug hat und auf seinen Gameplan hat und zum Beispiel weiß, es ist für mich sinnvoll, jetzt erstmal ein bisschen Sachen in meinen Friedhof zum Beispiel zu sammeln, bevor ich mein Living Death spiele oder sowas in der Richtung. Also das würde ich auch so grob unter dieses Thema Sequencing fassen, dass man, sag ich mal, im Kopf so ein bisschen mitrechnet und weiß, wo man hin möchte mit seinem Deck oder mit seinem Zug und an welchem Punkt man in dem Zug sich gerade befindet. Weiß nicht, ob ihr da zustimmen würdet.
Total. Vorausplanen des Zugs ist auf jeden Fall super wichtig für Sequencing. Und das fängt schon auch bei ganz kleinen Micro-Actions an. Ich würde das wieder mit einem Beispiel unterlegen, ganz einfach. Stellt euch vor, ihr spielt ein Spiel und ihr habt irgendwie, sagen wir mal, ein schwarz-rotes getapptes Land und 2 Basic Islands auf der Hand. So, und dann seid ihr am Zug. Und erst ist der erste Zug und natürlicherweise wollt ihr irgendwie euer schwarz-rotes getapptes Land zuerst legen, weil ihr Zug 1 nicht macht und so weiter. Und dann denkt ihr, ja, voll cool, dann spare ich mir die 2 Schaden. Und in der nächsten Runde zieht ihr Counterspell von oben. Und dann denkt ihr, wenn der Gegner jetzt irgendwas spielt, was ich countern möchte, habe ich ein rot-schwarzes Land im Play und diese eine Island. Das heißt also, es kann tatsächlich schon auch beim Land legen, also bei dem ersten Land Drop, den ich mache, fängt schon das Sequencing an. Mhm. Denn da entscheide ich, okay, krass, ich muss ja auch im Kopf haben, was ich für Karten im Deck habe und was für Karten ich Turn 2 gegebenenfalls spielen möchte. Damit ich sie auch casten kann, muss ich die richtigen Länder legen. Also selbst dabei fängt es schon an. Also Sequencing geht eben von diesen kleinen Micro-Actions, von welchen Land Drop mache ich Turn 1. Da gibt es ja auch sowas wie Fabled Passage, die möchte ich dann erst Turn 4 legen, weil ansonsten bleibt sie getappt und so weiter. Und bis hin eben zu den Entscheidungen, die sehr makro sind, die über mehrere Züge sind, wie du schon gesagt hast. Ich werde jetzt erstmal ganz, ganz viel in meinen Graveyard legen, bis ich dann mein Living End spiele und so weiter. Also das ist dann so ein mehrzügiges sage ich mal, Sequencing, während es das vorige so ein bisschen so ein, ja, keine Ahnung, so kleine Microactions sind.
Also ich weiß jetzt auch nicht, ob Sequencing da unbedingt das richtige Wort ist für das Zweitere. Das habe ich jetzt einfach mal so in den Raum geworfen. Aber ich glaube, da ist ein bisschen klar geworden, was wir damit auch meinen.
Denke ich schon. Denn manchmal ist es halt auch wichtig, quasi Board States zu lesen, vor allem in Commander. Was ist es eigentlich gefährlich und sollte ich überhaupt mehr spielen? Das korrekte Sequencing kann sein, dass ich eventuell eine Karte aufheben muss, wenn ein Boardwipe kommt. Wenn zum Beispiel ein Gegner da eine 10.000 Token-Armee hat und ich könnte jetzt einen Reanimate spielen auf irgendwas, was aber die Token-Armee nicht handelt, dann ist alles, was ich mache, wahrscheinlich einen Reanimate spielen. Ich hol mir meine Karte zurück, die nur in den Boardwipe stirbt.
Ja, aber du könntest Massacre-Wurm reanimaten.
Ja, das ist natürlich was anderes.
Ja, das ist mit dem Token, okay.
Ja.
So mega spannend finde ich dieses Thema. Skill ist auch echt was, wo ich finde es immer extrem rewarding, über diese Dinge auch nachzudenken. Das ist einfach ein enorm faszinierender Aspekt von diesem Hobby, dass es nicht einfach nur ist wie, keine Ahnung, Monopoly. Da hast du ein paar Regeln gelernt und dann ist es halt as good as it gets, sondern du kannst über Jahre hinweg dich immer noch tiefer mit dem Spiel beschäftigen und immer noch mehr kleine Adjustments machen an deinem Game, um ein bisschen besser zu werden. Und wir haben ein paar ganz konkrete Sachen heute alle mitgebracht, über die wir jetzt nochmal reden werden, um eben euch, wenn ihr euch jetzt denkt, so, boah, das ist so viel Info, was die da alle sagen, wo kann ich da überhaupt anfangen? Wie komme ich denn zu diesem Bluffen und zu diesem und so weiter und so fort? Wir haben jetzt ein paar konkrete Sachen mitgebracht und wir klammern heute bewusst, sage ich mal, so ein bisschen diese mehr Commander-lastigen Sachen aus mit Diplomatie und Politics und so weiter. Vielleicht erwähnen wir das nachher nochmal kurz, sondern sind bewusst heute auch ein bisschen auf der Schiene, dass das Sachen sind, die eigentlich ungeachtet des Formats überall helfen, die aber eben auch im Commander helfen, einfach so ein bisschen, ja, mit ganz kleinen, wirklich also workable Änderungen und Habit-Veränderungen sein Game so ein bisschen auf ein nächstes Level zu bringen, wenn man so will. Wer von euch mag denn zuerst einhaken hier?
Ja, also ich kann ja mal mit meinem ersten Level-Up anfangen, denn das ist ein ganz süßes, kleines Level-Up, wo alle Hörer hier sicherlich schon drüber hinaus sind, aber es war mein erstes immerhin. Und zwar war das auf meinem ersten Turnier, auf meinem ersten Magic-Turnier, das ich jemals gespielt habe. Und siehe da, es war ein Grand Prix. Ich wurde am Tag vorher von meinem Mitbewohner instruiert, wie dieses Spiel namens Magic funktioniert. Also ich hatte so einen Crashkurs, 2 Stunden Magic-Crashkurs und der meinte, komm, am nächsten Tag fahren wir dann zum Grand Prix Bochum und du spielst mal Scars of Mirrodin Sealed. Ich so, okay, klar, machen wir. Haben wir dann auch gemacht. Und wie das immer so ist, ich weiß nicht, ihr kennt das sicherlich von Pre-Releases, die Leute, die neu anfangen, ich weiß nicht, woran das liegt, aber die Leute, die neu anfangen in Magic, kriegen immer die besten Seed-Pools. Ich weiß nicht, ob die deshalb bei Magic gehalten werden oder sowas. Ich bin das erste Mal Magic gespielt und ich hatte den Traum-Seed-Pool tatsächlich. Natürlich auch mit Planeswalkern. Und und nach der 4. Runde war dann eine Gegnerin so nett und hat mir erklärt, dass ich Planeswalker auch in der 1. Runde, wo ich sie spielen kann, aktivieren kann. Ich, der Kai von damals, dachte, naja, Summoning Sickness gilt wahrscheinlich für alles. Mir wurde gestern beigebracht, Kreaturen können nicht angreifen, dann darf ich Planeswalker bestimmt auch nicht aktivieren. Und das ist natürlich nur ein kleines Level-Up, aber das steht etwas größer dafür einfach, für das, was wir gerade hatten, nämlich Karten und Regelverständnis. Also wenn man Decks baut, und wenn man Karten ins Deck tut, also klar, ich denke mal, im Schnitt habt ihr vorher eine Deckidee und sucht dann Karten aus, die dazu gut passen. Aber seid euch über Regelinteraktion und seid euch einfach über die Karten, die ihr spielt, genau sicher, wie Karten mit anderen Karten interagieren. Was bedeutet das, wenn ich plötzlich irgendwie, keine Ahnung, eine Karte auf die gegnerische Library lege und dann aber den Gegner irgendwas suchen lasse? Dann ist die ja plötzlich weg. Also irgendwelche Interaktionen, kleine Sachen finden, setzt euch mit den Regeln auseinander und ja, auch mit euren eigenen Karten.
Immer ein guter Ansatz. Ich finde es auch eine super lustige Geschichte, ehrlich gesagt, weil es macht ja irgendwie Sinn, dass Planeswalker auch Summoning Sickness haben. Also das ist ja eigentlich was total Intuitives, wenn man so drüber nachdenkt.
Ja, und vor allem, es gibt so viel komplexe Regelinteraktionen auch und manchmal bin ich so ein Sucker dafür. Ich mag Mutate als Mechanik aus dem Grund, weil ich lieb, die Welt brennen zu sehen. Fand Companion die Companion-Regelung deswegen schlecht, weil es sind extra Regeln, die nicht auf der Karte stehen. So, das war halt so ein zweischneidiges Schwert da an Ikoria.
Freddy, was war denn für dich so ein Level-Up, das du mal
durchlebt hast? Speaking of Ikoria, ich liebe Draften. Und eine Sache, die ich aber lange nicht konnte, war Aggro-Draften. Ich habe mich immer zu weit zurückgesetzt. Und ein wichtiger Level-Up-Moment ist es einfach, andere Decks zu testen und vor allem raus aus seiner eigenen Comfort-Zone zu gehen. Denn ich hatte nämlich erst, na ja, gut, von ja, wirklich dieses Level-Up-Moment von ich force jetzt halt einfach mal Aggro in Draft. Wieso? Keine Ahnung. Ich probiere es einfach mal. Ich habe immer Angst vor dem Format und ich habe mich quasi ein Fünftel der Deck-Strategien, die in Draft existieren, einfach immer wieder unterm Tisch gekehrt. Ja, und auf einmal, hey, das merke ich, warte mal, diese Karteninteraktionen sind so gut, ich weiß jetzt, was ich mir besser dagegen tun kann und ich weiß auch, wie ich sie besser verwenden kann. Und das geht auch für Magic so, wenn ich kann meinen Kartenpool in Commander auch erweitern, indem ich einfach mal jemand anders frage, ob ich das Deck spielen kann und eine andere Perspektive bekomme. Und dieses Wechseln von Decks erlaubt mir halt erstens mehr Karten kennenzulernen, zweitens mehr Interaktion kennenzulernen und drittens vor allem auch Strategien kennenzulernen, mit denen ich eigentlich wenig am Hut habe.
Finde ich auch super interessant. Mir ging das tatsächlich in meiner Geschichte mit Magic so ähnlich, dass ich angefangen habe, meine Freude auch an Control-Decks zu entdecken. Also das ist nicht nur eine Frage von Skill, sondern schlicht und einfach auch sich selber zu erlauben, die unterschiedlichen Arten und Weisen Spaß zu haben, die dieses Spiel erlaubt, halt auch alle auszukosten. Also finde ich auch einen sehr guten Tipp. Ich habe für den ersten Tipp, den ich dabei habe, oder mein erstes Level-Up, das ich selber bewusst gemacht habe, als ich ganz, ganz, ganz junger Magic-Spieler selber noch war, ist was total Banales. Und wir haben jetzt auch schon viel drüber geredet, über diese Frage vom Sequencing. Aber ich will das jetzt nochmal erwähnen, um einfach zu zeigen, dass quasi ein besseres Verständnis von Magic nicht immer was Abstraktes sein muss, sondern es kann einfach was total Simples sein. Und bei mir war das wirklich immer die Faustregel, erst Zaubersprüche spielen in der zweiten Main Phase. In so einfach als so Pi mal Daumen-Regel. Kann dann immer irgendwelche Ausnahmen geben. Aber immer erst angreifen, immer erst irgendwie gucken, ob man im Combat irgendwas machen kann. Und sogar vielleicht sogar die Landdrops erst in der zweiten Main Phase machen, um dem Gegner weiterhin weniger Informationen zu geben, um seine Entscheidungsprozesse damit zu kompromittieren. Und das Interessante bei mir war, dass, als mir das gesagt wurde damals, das war wirklich noch ganz kurz, nachdem ich angefangen hatte, Magic zu lernen mit so 13, 14 Jahren, ich am Anfang gar nicht verstanden habe, warum ich das jetzt machen soll, aber ich habe es einfach mal gemacht. Und als ich dann das selber angefangen habe zu machen, habe ich gesehen, wie sich das auf die Spiele ausgewirkt hat. Und was mir das bringt. Also man muss nicht immer quasi Sun Tzu sein und alle strategischen Sachen, die man macht, tatsächlich 100% durchdacht haben, sondern man kann auch einfach mal simple Sachen Pi mal Daumen ausprobieren, diese konkreten Workable Tipps, die wir versuchen, euch an die Hand zu geben, einfach mal umsetzen und dann im Laufe des Umsetzens erkennen, deswegen macht man das so.
Erst hauen, dann bauen.
Ja, genau, also, genau.
So wurde mir das beigebracht tatsächlich. Aber ja, das ist eine sehr gute Heuristik auf jeden Fall.
Kai, was ist dein nächster? Ich bin gespannt.
Mein nächster ist tatsächlich auch, wie wir gerade schon mal nicht so ganz Commander-relevant, aber es ist so ein Sideboarding-Tipp. Also für diejenigen von euch, die auch mal, sagen wir mal, Competitive oder Constructed Matches, egal ob jetzt in Paper, hoffentlich bald wieder und auf Arena spielen. Und zwar, wie sideboarde ich? Jetzt aber nicht in dem Sinne, dass ich sage, naja gut, mein Gegner spielt Mono-Rot, vielleicht spiele ich die Karte Destroy All Red Creatures oder sowas. Das ist klar. Also da denke ich, dass man da irgendwie ein ganz, ganz gutes, ganz, ganz gutes Auge für hat, gerade wenn man schon im Best of Three Competitive unterwegs ist. Es ist mehr so Meta-Entscheidung beim Sideboarding. Und zwar, ich spiele gegen ein anderes Deck und ich schaue mir an und ich muss so eine Einschätzung davon haben, wie das Matchup in Game 1 läuft. Und danach entscheide ich, wie ich sideboarde. Das war auf jeden Fall für mich ein sehr, sehr großer Level-Up-Moment. Denn angenommen, ich bin so ein richtiger Underdog in Game 1. Also ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, aber ihr könnt euch sicherlich vorstellen, ich habe irgendwie ein sehr, sehr schlechtes Matchup gegen mein gegnerisches Deck. Dann entscheide ich nach meinem Sideboarden, okay, wie muss ich denn jetzt sideboarden? Gegen was muss ich denn jetzt sideboarden? Wenn mein Gegner einen sehr, sehr großen Vorteil hat in Game 1, dann wird er nicht viel sideboarden. Dann wird er nicht viel sideboarden müssen, denn er hat ja schon, sein genereller Gameplan ist besser. Das heißt, ich muss gegen sein Main Deck sideboarden. Also, weil ich weiß, er wird nicht viel Karten reintun, also schaue ich, brauche ich auch nicht auf Sideboard-Strategien achten. Aber im Gegenzug, wenn ich sozusagen vorne bin, dann muss ich halt schauen, okay, also der Gegner wird viel Sideboarden, also muss ich gegen sein Sideboard Sideboarden. Das ist ein bisschen sehr abstrakt.
Sideboard-ception.
Und mir fällt gerade auf, dass das nicht so leicht rüberzubringen ist. Aber der Grundgedanke ist, wie bin ich in Game 1? Wird mein Gegner viel boarden, wird mein Gegner wenig boarden? Muss ich sehr darauf achten, wie er boarden wird? Oder wird er wahrscheinlich den sehr ähnlichen Gameplan zu Game 1 verfolgen? Also irgendwie so ein bisschen, dass man sieht, evaluiert, was in Game 1 passiert und wie das gegnerische Sideboarding aussehen wird, dass ich darauf reagieren kann.
Ich glaube, so der tiefer gehende Punkt bei dem ist so ein bisschen, wenn ich dich richtig verstehe, dass man sozusagen vor seinem geistigen Auge zwei verschiedene Versionen des gegnerischen Decks hat. Die Version mit dem Sideboard gegen das eigene Deck und die Standardversion. Oder quasi, dass man auch versteht, die Interaktionen zwischen unterschiedlichen Archetypes im aktuellen Format. Also, dass man auch die Meta kennt. Und das ist eben was finde ich, auch einfach ein jenseits des Sideboardens ein guter Tipp ist, zum Beispiel eben für Leute, die nur Commander spielen, weil im Commander sideboardest du ja in gewisser Hinsicht beim Deckbauen, bei der Auswahl der 100 Karten. Also, bei 60-Karten-Formaten ist das so ähnlich, dass du halt in deinem Main-Deck eben auch schon Antworten auf bestimmte Strategien drin hast. Und die kannst du natürlich nur drin haben, wenn du das Meta kennst und wenn du weißt, was Leute so mit welchen Dingen du wahrscheinlich begegnen wirst. Und das ist in diesem Sideboarding-Beispiel ja was Ähnliches. Also du weißt nicht nur, welchen Dingen du in der normalen Konfiguration des Decks begegnen musst, sondern du weißt, dass sehr wahrscheinlich deine Gegnerin, dein Gegner das Deck auf eine bestimmte Art und Weise anpassen wird und du reagierst präventiv auf diese Anpassung, um sozusagen wieder einen Schritt der anderen Person voraus zu sein.
Und genau. Da möchte ich noch ganz gern einhaken, denn man merkt es halt auch in Best of One in Arena, dass auf einmal Color Hate und so in den Main Decks auch stattfindet, weil es extrem wichtig ist, quasi zu lesen, hey, was ist wirklich gefährlich für mich, und in Commander rät man deswegen auch oft dazu, hey, spielt drei Graveyard-Hate-Pieces, weil Graveyard-Hate ist halt oftmals, oder Graveyard-Strategien sind halt oftmals, wie in den meisten Formaten, ein bisschen degeneriert, sage ich jetzt mal. Oder wenn sie nicht in Schach gehalten werden, dann gehen sie halt wahnsinnig. Und natürlich kann man in einer Meta spielen, wo man halt sagt, hey, für mich ist es klüger, wenn ich einen Commander oder die einzelnen Reanimationsstücke counter. Aber das ist so ein persönlicher Meta-Call. Und ich denke aber, in den meisten Fällen sollte man schon eher dazu raten, auch jeden Format, auch Antworten, auch spezielle Strategien, die einen wehtun, bereit zu haben.
Ich meine, vielleicht ganz konkret, ist ganz witzig, weil wir haben eine Folge in petto, die kommt vermutlich nach dieser Folge raus, über Graveyard Hate im Commander. Und da reden wir unter anderem auch über was genau das ist, Kai, was du gerade gesagt hast. Wir reden nicht nur über Anti-Graveyard-Technologie, also wie man eben seinen Gegnern die Suppe versalzen kann, wenn sie Graveyard-Decks sind, sondern wir reden auch darüber, was ist, wenn man selber ein Graveyard-Deck ist. Dann kann man zum Beispiel ein Stifle oder Stifle-Effekte spielen, um das Bojuka-Bock neutralisieren zu können vom Gegner. Das heißt, das ist quasi wieder dieses Game-theoretische Ding, was du gerade, glaube ich, was so ein bisschen der Takeaway ist von diesem Beispiel mit dem Sideboard, dass du eben, du weißt, was die anderen gegen dich machen wollen, und reagierst auf das, was sie gegen dich machen wollen. Nicht nur auf das, was sie sowieso machen wollen.
Genau, richtig, ja.
Ja, ich habe auch noch einen Workable-Tipp, wenn wir jetzt schon hier dabei sind. Also einer der absoluten Key-Momente in meinem Leben für mich, in meinem Magic-Leben, war der Artikel Who's the Beatdown von Mike Flores. Das ist ja so der, ja, gängigerweise so der große klassische Strategie-Gameplay-Verständnisartikel, der immer wieder genannt wird. Auch eine Empfehlung an alle Leute da draußen, googelt den einfach, Who's the Beatdown, Mike Flores, findet man relativ schnell, ich glaube auf Star City Games ist der irgendwo. Und da geht es so ein bisschen darum zu erkennen, an jedem Punkt in einem Magic-Spiel, gerade in One vs. One, bist du entweder der Aggressor oder du bist der Verteidiger. Und was für mich so der zentrale Takeaway ist im Commander, ist, dass es da nochmal mehrdimensionaler ist und was aber so ein bisschen darauf aufbaut und was für mich was so das total workable Ding ist, ist, du bist nicht immer der Aggressor oder der Verteidiger. Im Commander bist du manchmal einfach auch der Zuschauer, und wenn eben jemand eine krasse Threat legt, irgendeine Kreatur, die richtig ballert oder eine Verzauberung oder irgendwas, kann es sehr gut sein, dass andere Leute am Tisch, die das viel mehr stört als dich oder aber die viel weniger Selbstkontrolle haben als du und es stört euch beide gleich, aber die andere Person sagt sofort, oh, den counter ich. Und du hast einen Counterspell und kannst erstmal einmal Priorität durchgehen lassen und warten, ob jemand anderes am Tisch den Zauber countert. Oder wenn schon was liegt, kannst du einen Turn-Cycle durchgehen lassen, gucken, ob jemand anderes die Sache removed. Und es kann sich sogar lohnen, sich einmal oder zweimal angreifen zu lassen von irgendwas und das zu nehmen und darauf zu warten, dass jemand das wegmacht und man nicht seinen kostbaren Removal-Spell dafür verwenden muss, weil man weiß, früher oder später wird jemand anderes das tun. Also so ein bisschen auch dieses kalkulierte Risiko eingehen und darauf warten, dass andere Leute es tun. Und das ist was mir unglaublich viel gebracht hat im Commander, um mein Spiel zu verändern.
Ja, also der Artikel ist natürlich bahnbrechend und wahrscheinlich einer der, würde ich sagen, Top 3 oder Top 5 Artikel, die in der Magic-Geschichte jemals geschrieben wurden. Also mir fällt jetzt noch so auf Anhieb Drafting the Hard Way von Ben Stark ein, glaube ich, was auch noch so ein Artikel ist, der immer häufig zitiert wird, aber der ist schon wirklich mega gut. Ich muss sagen, ich habe den selber noch vor gar nicht so langer Zeit gelesen, aber er gibt genau das wieder, was du sagst, dass man tatsächlich sich zu jedem Zeitpunkt gewiss sein muss, welche Rolle man gerade hat. Und das, ihr glaubt es nicht, aber das entscheidet so oft über Sieg und Niederlage, gerade im 1v1. Also, wie oft ich im Stream ausraste, ich bin irgendwie auf 25 Leben und der Gegner auf 3. Ich habe 6 Kreaturen und der Gegner greift an und ich denke mir so, Junge, also du bist jetzt gerade nicht mehr der Beatdown, Freundchen. Also du bleib lieber, das ist wirklich, viele Leute missevaluieren das. Und da kann ich wirklich nur sagen, also da ist Arena zum Beispiel auch ein ganz, ganz gutes Tool. Oder zum Beispiel, ihr habt andere Sachen, die Spiele aufnehmen oder sowas. Oder ihr redet mal über Games mit anderen Menschen, dass ihr da auch nochmal so einen anderen Blick drauf kriegt. Dass ihr seht, okay, vielleicht hätte ich da nicht angreifen sollen. Oder Input von anderen Leuten euch holt. Weil da kann man wirklich am meisten Win-Percentage rausholen. Ich weiß, das ist wahrscheinlich gar nicht das, was jetzt unbedingt so das Wichtigste ist. Der Fokus dieses Podcasts ist ja natürlich ein ganz anderer. Spaß zum Beispiel und sowas.
Wie du das sagst.
Diese ganzen, diese Arena-Grinder haben ja keinen Spaß. Deshalb, ich weiß, ich muss mich hier ein bisschen zurücknehmen. Aber falls ihr eure Winrate erhöhen solltet, kann ich euch nur empfehlen, reevaluiert wirklich jedes Mal die Rolle, in der ihr euch befindet. Also kann ich hier noch attacken, kann ich hier nicht mehr attacken? Bin ich das Deck mit dem besseren Late Game, dann bleibe ich vielleicht einfach mal ein bisschen zu Hause, weil ich gewinne halt einfach später. Ich habe Inevitability, ich brauche nicht angreifen. Ich gewinne später durch, keine Ahnung, ich mill den Gegner aus oder sowas halt. Und da hilft es auch, sich tatsächlich mit anderen Leuten drüber zu unterhalten und andere Leute mal drüber gucken zu lassen. Da ist Arena ein gutes Tool oder ihr spielt mal zusammen und guckt euch gegenseitig in die Hand und dann irgendwie, keine Ahnung. Aber das geht auf jeden Fall irgendwie, da lernt man wirklich super.
Das ist ja auch so ein bisschen, Freddy, was du noch mitgebracht hast heute auch, oder?
Nee, ich wollte jetzt noch nämlich nur den originalen Freddy, nicht Artikel, aber Artikel einhaken und das ist der Are You Winning, Son? Artikel, denn das ist auch so ein großer Level-Up-Moment für mich gewesen, dass ich nicht overcommitte. Und das ist einer der großen Dinge, die ich gelernt habe, dass ich wirklich evaluieren muss, ob ich gewinne, ob mein Zeug, was ich auf dem Board habe und auf der Hand, nicht einfach gut genug ist, dass ich zum Beispiel eine gewisse Kreatur nicht removen muss, dass ich mein Zeug zurückhalten kann. Und das geht halt alles von Sequencing zu Entscheidungen oder auch Deckkenntnis von selbst und vom gegnerischen Deck ein. Aber für mich ist das so ein riesiger Level-Up-Moment gewesen von, das ist zwar ein dicker 6-6 Colossal Dreadmore, der mich angreift jetzt jede Runde, aber ich habe einen Counterswing nächste Runde und dann habe ich nochmal einen Combat-Trick die Runde drauf. Das heißt, ich muss gar nicht dieses Ding loswerden. Es ist sogar besser, wenn er mich angreift, weil er keinen Blocker hat, weil ich dann im Gegenzug immer noch am Gewinnen bin. Ich bin am Drücker in dem Moment, auch wenn das Board zum Beispiel aussieht, dass ich 3 Kreaturen habe und der Gegner einen Colossal Dreadmore, der mich jede Runde für 6-6 angreift. Aber die Lebenspunktstände, weil das ist bei mir so zurückkommt von Lebenspunktstände sind wichtig, Lebenspunktstände sind nicht mehr wichtig, Lebenspunktstände sind wieder wichtig. So diese Kurve. Und wann kann ich gewinnen? Wann bin ich am Gewinnen? Und vor allem auch zu lesen, dass ich, wenn ich gewinne, nicht zu sehr in irgendwas committe, weil auch wenn man es nicht denkt, vielleicht hat der Gegner irgendeine Bomb Rare im Limited und.
Ja, ein Board Wipe. Nee, das ist ja im Commander genauso. Also voll gut, dass du das jetzt sagst, Kai, bevor wir zu deinem letzten Punkt kommen, weil wir haben das noch gar nicht gesagt in der Folge Overcommitting. Einfach sich klar machen, und im Commander ist das besonders relevant, es kommt irgendwann der Board Wipe. Das ist nur eine Frage der Zeit. Und du willst einfach in der Regel nicht alle deine Sachen aus der Hand komplett ausspielen und dann sind die alle weg. Es reicht, so ein Gefühl dafür zu entwickeln, dass es einfach reicht, genug an Bord zu haben, um die Leute unter Druck zu setzen, um sie vielleicht auch zu zwingen, den Board Wipe zu spielen. Das gilt ja im Limited eigentlich oder im Constructed genauso. Und danach dann trotzdem noch Munition zu haben, um nicht komplett wie so ein Wal am Strand zu liegen und kein Wasser mehr zu haben, sondern dann eben zu sagen, so, okay, ich habe mir jetzt bewusst 2, 3 Karten, Kreaturen oder Zauber oder was auch immer, auf der Hand gehalten, um das zu machen. Also auch ganz simpel, so dass du, wenn du auf der Hand eine Karte hast, die dir irgendwie, sagen wir mal, 2 Karten aus dem Friedhof auf die Hand zurücknimmt. Gibt's ja viele, die sowas machen. Und deine ganzen guten Kreaturen liegen aber alle im Board und in deinem Friedhof ist halt irgendein 1-1er, der nichts kann. Dann in der Regel hast du zwar natürlich vielleicht irgendwo das Mana frei und könntest diesen Zauber spielen und den 1-1er holen und den dann legen und denkst dir vielleicht, oh, und dann kann ich nochmal eine Runde früher gewinnen, weil dann hau ich mit dem auch noch. Aber nein, du hebst dir das halt eben auf für den Fall, dass deine Sachen kaputt gemacht werden. Und es ist in der Regel besser, wenn du das Spiel am Ende beendest mit dieser Karte noch auf der Hand und du hast sie nie genutzt, als dass du sie unnötig nutzt und dadurch dann verlierst.
Ja, auf jeden Fall ein guter Punkt, aber auch ein sehr schmaler Grat tatsächlich, denn das erfordert auch ganz, ganz präzise Kalkulationen. Also wenn man jetzt von 1 versus 1 Constructed ausgeht, wie viel Power brauche ich auf dem Battlefield, damit ich ihn so drücke, dass ich mit einer getopdeckten Haste-Kreatur, wovon ich 7 im Deck habe, also 17% Wahrscheinlichkeit, die zu ziehen, dann noch gewinne. Also da muss man dann, das erfordert auch sehr viel Erfahrung tatsächlich im Commander. Ist das dann so ein bisschen, ist vielleicht eher so ein Bauchgefühl? Ich sehe da gerade ein sehr, sehr großes Lächeln, was?
Nee, ich finde nur, das auf jeden Fall witzig, mit den Prozentzahlen darüber nachzudenken. So, das ist, glaube ich, was ich in Magic nie mache. Aber klar, wenn man so ein bisschen mehr Routine hat und gerade wenn man zum Beispiel Streamer ist, denkt man das vielleicht dann eher so.
Genau, und dann willst du halt irgendwie, du willst halt nicht overcommitten, weil genau wie du es gesagt hast, alles, was du nicht sein willst, ist der gestrandete Wal. Aber manchmal hast du gar keine andere Wahl. Wenn du weißt, ich habe zu wenig Power insgesamt angesammelt, um das Spiel überhaupt durch einen Sweeper zu gewinnen, dann lege ich trotzdem alles rein.
Ja.
Und dann muss ich einfach hoffen und beten, dass er nicht genug hat oder dass er den Sweeper nicht hat und dann noch gewinnen kann.
Wieder das Make him have it, was wir vorhin kurz hatten. Ich glaube, du hast noch was Drittes dabei gehabt, Kai, oder?
Ja, genau. Das ist tatsächlich gar nicht so lange her. Also meine Level-Ups sind so tatsächlich sehr gut über die Karriere verteilt. Also eins war ziemlich am Anfang mit dem Planeswalker und das war jetzt erst letztes Jahr. Ganz, ganz spannende Unterhaltung hatte ich mit Yamin Kauf tatsächlich. Und die haben da die Players-Tour gespielt in Brüssel und da gab es Theros Beyond Death Limited. Und er hat mir dann erzählt, es gibt so eine Karte, ich weiß gar nicht, Venomous Hierophant oder so heißt die. Ich bin mir nicht mehr genau sicher, wie die Karte heißt. 3 und ein schwarzes, 3/3 Death Touch. Und wenn die das Battlefield betritt, mildt man selber 3 Karten. Und gerade, also was lustig ist, zum Beispiel bei Millen jetzt ganz explizit, ist auch, dass da auch sehr, sehr unterschiedliche, sagen wir mal, so Vorurteile gegenüber herrschen, je nachdem, wie lange man so ein Magic spielt. Denn wenn man ganz neu anfängt, dann, nein, ich will mir nicht selber was mühlen, nachher mühle ich mir was Gutes und dann kann ich das nicht mehr ziehen und so. Und später denkt man, okay, das sind aber vielleicht zusätzliche Ressourcen, die ich nutzen kann, wenn ich mir was in den Graveyard lege, zum Beispiel mit einer Karte mit Flashback oder eben, wie es in Theros Beyond Death der Fall ist, eine Karte mit Escape. Und diese Karte hat er einfach gesagt, das ist doch eine super Karte. Das ist 4 Mana, 3/3 Death Touch, draw a card. Und diese Reduktion finde ich einfach mega gut. Denn in Magic geht es exakt um 2 Dinge. In Magic geht es um Kartenvorteil und Mana-Vorteil. Das sind die beiden Ressourcen, die ein Magic-Spieler zur Verfügung hat. Und jede Mechanik, eben auch Mill zum Beispiel, kann darauf runtergebrochen werden. Und er hat das ganz, ganz nüchtern betrachtet und hat einfach gesagt, naja, Escape-Karten kosten so 3, 4 Karten, die man exilen muss, um eine Karte wieder zu spielen. Und das kostet halt ein paar Mana. Und wenn ich genug Escape-Karten in meinem Deck habe, werde ich relativ sicher eine im Graveyard haben. Und wenn ich dann 3 Karten mühle mit einer Karte, ist das wie eine Karte extra ziehen, denn ich kann sie aus dem Graveyard casten. Und das war halt so krass. Er hat Mühlen einfach übersetzt in, es ist jetzt nur noch ein Spiel von Karten und von Mana, mehr nicht. Und das war ein super krasses Level-Up für mich, dass man einfach alle Mechaniken auf das runterbrechen kann.
Und das ist auch einfach was, das hilft im Commander genauso. Einfach mal üben, zu versuchen, quasi jede Karte, die man sieht, mal zu übersetzen in Card Advantage. Und in vielen Fällen ist das einfach neutral. Also die Karte macht keinen Card Advantage, aber auch keinen Disadvantage. Oder es ist ein One-versus-One-Trade, was bei den meisten Removal der Fall ist. Und dann gibt's halt Karten, die sind Card Advantage oder Disadvantage und aber da steht das nicht direkt drauf. Da steht nicht drauf, draw a card oder your opponent discards a card oder was auch immer. Sondern es ist eben sowas, wie du gerade, dieses Beispiel, das du gerade genannt hast mit dem Mill und dann kannst du das später aus deinem Friedhof exilen, um die Karte zurückzubekommen und du hast wieder was auf der Hand und so weiter. Und quasi diesen Blick entwickeln, dass man abstrahiert von dem konkreten Regeltext, der auf den Karten steht und das Verständnis übt für die Mechaniken, die sich quasi dahinter abspielen. Also was quasi was ist sozusagen das Operating System von Magic? Wie verstehe ich das? Also ich bin nicht mehr einfach nur der User, der eben die Oberfläche hat von Windows und ich klicke drauf, sondern ich gucke mir den Code an, wie das programmiert ist. Also um mal diese Analogie zu nutzen aus quasi Computer Science. Das ist ja das, was man dabei macht eigentlich.
Ja, everything is Kicker. Es gibt auch irgendwie so eine Regel, dass jede, oder irgendjemand hat das mal gesagt, dass jede Mechanik in Magic eigentlich nur Kicker ist. Also
eine Sache, die ich dazu noch ganz gerne ergänzen möchte, ist eben, dass Theros Beyond Death eh für viele Leute nochmal so Dinge re-evaluiert hat. Also ich glaube, das ist so ein für Limited-Spiel als so ein Meilenstein-Set, muss ich ganz ehrlich sagen, weil für ein Set, das ich wie kein anderes gespielt habe und einfach nochmal neue Dinge in Kontext gestellt hat, zum Beispiel Towering Mystic, der, wenn er angreift, Karten mildt und mit dieser ganzen Escape-Mechanik, wenn jede Karte, auch Länder in dein Friedhof irgendwann Ressourcen werden, wie sich dann das Spiel verhält und auch wie sehr eine Rare ein ganzes Draft-Format dominieren kann, lieber Dreamtrawler. Und auch, dass es teilweise nicht schlecht ist.
Ich dachte, das ist in jedem Format irgendwie so, dass es immer so die eine Bomb Rare gibt, oder ist das nicht so?
Dreamtrawler war nochmal was ganz Besonderes in Theros Beyond Death. Die Karte war basically unbeatable, weil jeder Removal dagegen auch gefisselt ist fast.
Dreamtrawler hat sogar die Weltmeisterschaften, die letzten Magic-Weltmeisterschaften zerstört. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Aber Toffel hat das gedraftet. Der hat schwarz-rot gedraftet und in Pack 2 hat er einen Dreamtrawler aufgemacht. Und dann ist er blau-weiß gegangen und hat damit sozusagen allen Leuten den Draft vermiest an der World Championship, also beim höchstmöglichen Turnier überhaupt, ist er nochmal eben schnell in Dreamtrawler reingegangen.
Ja, richtig. So krass war die Karte. Und vor allem, was auch noch interessant, weil es war gar nicht schlecht, dass Schwarz so überstark war an sich, weil quasi am Tisch wurden 4 schwarze Decks supported im Draft. Das ist ja auch so, what? Und es war trotzdem ein gutes Format.
Ich würde sagen, so langsam konkludieren wir das Ganze hier, weil ich meine, das Thema ist ein Thema für, da könnte man wahrscheinlich einen komplett eigenen Podcast nur dazu machen. Gibt's ja auch schon extrem viele Ressourcen da draußen, wie man sein Skill so upleveln kann. Gerade für die Hörerinnen und Hörer von uns, die Interesse an sowas haben, was ich da auch empfehlen kann, ist von Reed Duke, so eine Artikelserie, die er mal geschrieben hat auf der Wizards-Webseite. Ich habe gerade den Namen nicht im Kopf, wir tweeten das später. Magic Beginners Class oder Magic 101 oder so ähnlich hieß die. Da kann man viel finden. Was wir aber nochmal betonen wollten, gerade jetzt die Leute hier, die vor allem Commander-Spielerinnen und Commander-Spieler sind, Skill ist nur ein Aspekt und es geht natürlich am Ende des Tages nicht nur ums Gewinnen. Gerade deswegen, das ist ja der Grund für viele Leute, warum wir dieses Format so gerne haben. Und das Schönste daran ist eigentlich, wenn man das, was man selber lernt und die Erfahrungen, die man selber macht mit Magic, eben auch teilt mit der Playgroup. Also dass man, es geht nicht darum, dass man jetzt sagt, so ich will jetzt nur noch die anderen Leute so richtig fertig machen, indem ich viel krasser werde als die und dann fühle ich mich gut, indem ich einfach Anfänger verprügle. Ich glaube, das ist nicht der Sinn der Sache. Das ist durchaus der Sinn der Sache, wenn man auf Arena unterwegs ist. Und da gilt es jetzt natürlich nicht, was ich sage. Aber wenn man zum Beispiel auch einfach mit einer Freundesgruppe gemeinsam Standard spielt oder draftet oder was auch immer, dann ist es ja auch für einen selber viel, viel interessanter, wenn man gegen Leute spielt, die selber auch, wo man gewinnt, nicht weil die anderen Spielfehler machen oder weil sie falsch sequenzen oder was auch immer, sondern man gewinnt, weil beide ihr bestes Game spielen, das sie nur irgendwie spielen können. Und das einfach nochmal so ein kleiner Disclaimer aufbauend auf dem, was du vorhin gesagt hast, Kai, damit die Leute hier nicht denken, wir wollen jetzt hier irgendwie die Leute dazu anregen, heimlich ihre Skills hochzurüsten, um dann den Leuten, ihren Freunden eine böse Überraschung zu geben, sondern es geht wirklich darum, so guckt, dass ihr einfach gemeinsam Spaß habt, dass ihr gemeinsam auch miteinander lernt. Und das Schönste, finde ich, am selber besser werden bei Magic ist auch immer, dass man andere Leute mitziehen kann.
Ja, also sagen wir mal so, in der Ultima Ratio ist für mich natürlich auch der Spaß bei der Sache. Also ich bin jetzt auch nicht, ich streame jetzt auch nicht irgendwie 30 Stunden Magic in der Woche, weil mir das keinen Spaß macht. Also es ist halt, natürlich ist Spaß schon der wichtigste Aspekt und für mich ist Magic auch das beste Game, das jemals gemacht wurde. Und ich habe nur immer noch einen kleinen Tick mehr Spaß, wenn ich gewinne.
Apropos Spaß, du hast bestimmt auch eine lustige Card of the Week dabei.
Ja, ich habe eine Karte dabei und zwar sind das die verweilenden Seelen, Lingering Souls. Ich lese sie einmal mal komplett vor, falls sie jemand nicht kennt. 2 und ein weißes für eine Hexerei. Und zwar bringt man 2/1/1 weiße Geist-Kreaturenspielsteine mit Flugfähigkeit ins Spiel und sie hat Flashback 1 und ein schwarzes. Also man kann das Ganze 2-mal machen, dann nochmal aus dem Friedhof als zusätzliche Ressource. Aha. Ich mochte, Lingering Souls ist, glaube ich, damals in Dark Ascension erschienen. Das war irgendwie 2012 oder sowas. Und das war die beste Karte in meinem ersten richtigen Grand Prix-Deck. Ich habe ja gerade schon erzählt, ich habe ein Grand Prix gespielt, wo ich so mehr oder weniger, naja, die Regeln gelernt habe. Und dann habe ich ein Constructed Grand Prix gespielt mit Schwarz-Weiß-Tokens. Und Lingering Souls war so die beste Karte damals, die man spielen konnte, zumindest in dem Deck. Das war kein besonders gutes Deck. Da gab es auch sowas wie Primeval Titan und sowas. Also ein ganz, ganz schlimmes Meta war das. Genau, ja, genau. Und das war aber trotzdem, Lingering Souls hat einfach mir sehr viel Spaß gemacht. Es ist eine tolle Karte. Und die macht halt so viele gute Dinge. Denn sie ist irgendwie so jetzt Card-Economy-mäßig, hat man erstmal 2/1/1 Flieger und man kann dann mit denen angreifen, muss nicht overextenden, worüber wir auch schon geredet haben, denn man kann sich den Flashback einfach in den Graveyard lassen. Man kann mit den beiden Fliegern hauen und dann holt man irgendwann, wenn die abgerüstet werden, macht man das Flashback und so weiter. Also viele der Aspekte, die wir heute berücksichtigt haben, sind tatsächlich auf Lingering Souls oft Rauch und das fand ich irgendwie witzig.
Ja, Lingering Souls ist auch so, glaube ich, so, eine, ich sag mal, perfekte Magic-Karte in vieler Hinsicht, denn
einfach ein schönes Design sie, so.
Genau, auch wenn sie super stark, also sie ist super stark, wirkt aber nicht stark und dann spielt man mit ihr und sie macht eigentlich alles, was man möchte und gleichzeitig ist sie trotzdem jetzt nicht übergreifend oder nimmt nicht komplett Überhand, im Gegensatz zu manch anderen Karten. War natürlich trotzdem verdammt stark in ihren Standard.
Nice. Ich glaube, wir machen es heute so. Wir verzichten ein bisschen auf unseren Call to Action, den alle Leute sowieso schon auswendig kennen. Nur ein bisschen was sagen wir schon noch. Aber vor allem, Kai, jetzt ist dein Moment, weil eigentlich wollten wir das am Anfang der Folge machen, haben das aber ein bisschen vercheckt. Wo finden denn die Leute dich und was sollten alle unsere Hörerinnen und Hörer, die dich noch nicht kennen, jetzt sofort tun?
Oh, wo findet man mich? Also man findet mich sehr, sehr kompliziert, denn damals, als ich mir meinen Nickname ausgedacht habe, habe ich gedacht, Lead ist voll cool, aber in Wirklichkeit ist Lead gar nicht cool, um Leute auf Social Media zu finden. Aber ich, ihr findet mich, wenn ihr Bock habt, auf Twitter tatsächlich, unter Sol4R1S, also Solaris, so ein bisschen in Lead geschrieben. Und aber natürlich bin ich hauptsächlich eigentlich auf Twitch unterwegs, denn wie jetzt häufig schon erwähnt, bin ich eigentlich Magic-Streamer. Also ich streame 5 bis 7 Mal die Woche Magic auf Twitch und da auch unter Sol4R1S, also Solaris in Lead. Und auf YouTube bin ich auch unterwegs, SolarisMTG. Würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Ich mache hauptsächlich Arena-Content. Es kommt auch mal vor, dass irgendwie ein kleines Giveaway passiert. Manchmal nehme ich irgendwie Bezug auf neue Announcements, aber halt manchmal so ein bisschen, also sagen wir mal, competitive, wenn es jetzt darum geht, dass sich die MPL auflöst. Aber es gibt auch durchaus irgendwelche Fun-Formate, die ich auch auf meinen Social Medias poste und so. Da würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Und danke, dass ihr mir die Bühne dafür gegeben habt.
Ja, klar. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich profitiere immer total davon, wenn ich bei dir den Stream angucke. Zum einen einfach, weil es fucking entertaining ist. Also es ist echt lustig. Ich finde es immer super, super witzig, da zuzugucken. Und zum zweiten, weil du einfach ein guter Magic-Spieler bist und man einfach wirklich viel dabei lernen kann. Und auch das Schöne ist ja gerade bei solchen Sachen auch, dass man als Chat-Teilnehmer immer schön Rückfragen stellen kann, sagen kann, hey, warum hast du jetzt das gemacht und so gemacht und auch wirklich was lernen kann. Also alle Leute, die sich das jetzt anhören und sagen, hey, ich habe irgendwie Lust, noch ein bisschen mehr mich mit Magic-Strategie zu beschäftigen und ich will einfach mal ein paar Leuten zugucken, die da sehr gut drin sind, geht zum Kai auf Twitch oder auch einfach auf seine YouTube-Videos und guckt da ein bisschen rein und es wird euch euer Schaden nicht sein. Wir haben noch einen letzten Call to Action, ein bisschen anders als normalerweise. Und zwar anstatt jetzt wieder unsere Twitter-Handles und dieses ganze Zeug vorzubeten, einfach Folgendes. Wenn ihr jetzt heute die Folge gehört habt und ihr habt euch gedacht, hey, irgendwie ganz cool, ich habe 1-2 interessante Sachen vielleicht mitgenommen daraus, dann teilt das doch mal mit ein paar Freunden. Also vielleicht habt ihr eine Playgroup, vielleicht habt ihr einen WhatsApp-Chat, wo ihr eine Freundesgruppe habt, wo ihr über Magic redet, über Commander oder auch nicht über Commander, einfach so eure lokale Gruppe. Wenn ihr Bock habt, postet einen kleinen Link zu unserer aktuellen Folge mit einem Hinweis, dass die Leute mal reingucken können. Würden wir uns total freuen, würde uns mega, mega helfen. Oder einfach, wenn ihr nicht viele Freunde habt, könnt ihr das auch einfach anderswo im Internet posten oder einfach auch nur an euren besten Kumpel oder eure beste Freundin schicken. Und ja, und wenn jetzt jeder unserer Hörerinnen und Hörer an eine Person den Podcast weiterleitet, dann verdoppeln wir einfach mal eben über Nacht unsere Zuhörerschaft. Und es kommen noch viel mehr Leute zu Solaris. Also tut das mal. Und ansonsten würde ich sagen, habt eine schöne Woche und wir sehen uns dann bald wieder. Oder gibt es noch irgendwas, was wir sagen sollten, Freddy?
Nee, wir sind eigentlich schon fast, über der Zeit hinaus.
Also, wie immer. Kai, super cool, dass du da warst. Danke dir, hat richtig Bock gemacht.
Und mir auch, danke, dass ich hier sein
durfte. Hoffentlich bald mal wieder. Ciao.
Jo, ciao.
Servus.
Ciao.